Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Rüdiger Maas ist mal wieder bei uns im Haus. Ja, ein gern gesehener Gast, muss ich an dieser Stelle sagen, der Leiter vom Institut für Generationenforschung aus Augsburg. Rüdiger, ich freue mich, dass du da bist.
Sehr gerne, ich bin sehr gerne immer hier.
Deshalb darfst du auch regelmäßig kommen, wenn du einen neuen Bestseller an den Start bringst. Also Generation Alpha hattest du, Generation Z hattest du, Generation Lebensunfähig war unser letztes Gespräch. Dann haben wir zwischendurch noch über Corona und die ganzen Folgen geredet. Und das neueste Werk heißt Generation Arbeitsunfähig. Und ich habe ein Exemplar, also nur das Cover, auf meinen Schreibtisch bekommen und habe gedacht, was für eine Provokation.
Absolut. Also der Subtitel heißt ja, wie uns die Jungen zwingen, Arbeit und Gesellschaft jetzt neu zu denken. Auf dem Cover sind zwei Schuhe, ein Anzugsschuh und ein, wenn man so will, so ein Sneaker. Und die Frage ist, welchen Schuh ziehen wir uns zukünftig an? Wohin soll die Reise gehen? Ich hätte das Buch auch Generation Fragezeichen nennen können. Aber die meisten Menschen assoziieren tatsächlich mit den heutigen Nachwuchskräften eher so sehr negativ bezogen auf die Arbeit, also als wenn die eben arbeitsunfähig sind. Und da wollte ich den Finger in die Wunde legen.
Hast du ja auch getan. Und ich meine, ich habe das Kollegen vorgestellt und da haben die gleich gesagt, ja, mit der Generation, wir sind verloren für die Zukunft. Und das wollen wir jetzt versuchen, ein bisschen zu relativieren, ne?
Absolut, weil im Buch selber nehme ich eigentlich so eine Mittelrolle ein, eine vermittelnde Rolle. Ich sehe die ja weder arbeitsunfähig noch superfähig. Also ich beschreibe einfach den Ist-Zustand, der da ist und versuche die beiden Perspektiven, also die ältere Generation und die jüngere, die Perspektive aufzuleuchten und wie es eigentlich zu diesen Missverständnis oder auch zu diesen ganzen Stereotypen, die wir ja gerade haben, kommt.
Es ist ja ein Unverständnis zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation. Jeder überhaupt von der anderen Generation, die verstehen mich überhaupt nicht.
Genau, und wir müssen überlegen, das stört, glaube ich, ganz wenig, wenn es um Freizeitverhalten oder Musik geht. Ich glaube, das stört keinen, wenn jüngere Menschen eine andere Musik hören wie ältere und so weiter. In der Arbeitswelt, wo wir die gleichen Prozesse machen, stört es sehr wohl, sehr stark, weil wir aufeinander angewiesen sind. Und wenn ich da als Jüngerer einfach bestimmte Dinge anders haben will oder der Ältere bestimmte Dinge vom Jüngeren anders haben will, dann kommen da natürlich, ist dann ganz an der Basis für Konflikte einfach vorhanden.
Also die jüngeren Leute sagen, ich habe keinen Bock, dass der Opa da noch 30 Jahre länger lebt, als er leben würde, wenn wir nicht in die Rente einzahlen und dass der sich noch seinen Rollator folieren lässt. Und die älteren Leute, so vielleicht in meinem Alter, sagen, die sollen unsere Rente verdienen, wie soll das funktionieren?
Naja, und es geht noch weiter. Also die Älteren sagen, ich habe eh nicht genug Rente, mir reicht die Rente nicht. Und wie geht's jetzt einem 20-Jährigen, wenn er das hört? Das, so müssen wir es immer sehen. Also wir jammern jetzt bei den Jüngeren etwas vor, wo die Jüngeren sagen, ja, aber immerhin hast du sowas wie eine Rente. Ich glaube nicht mehr, dass ich sowas haben werde. Jedenfalls so die Gedanken der jüngeren Menschen.
Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen versuchen zu entzerren. Ne? Es geht ja um die Generation Z, also das sind die Leute, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind und die jetzt langsam in den Arbeitsmarkt hineindrängen und natürlich extreme Vorstellungen haben. Und Arbeitgeber sagen, Moment mal, das können wir gar nicht erfüllen.
Ja, und die, die nehmen sich diese Forderung tatsächlich an, die nehmen sich die ernst. Und das ist schon der erste Fallstrick, weil ich mich jetzt ja auf Leute einlasse, die ja noch nie gearbeitet haben. Also wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, die wollen alle 4-Tage-Woche, dann unterschätze ich, dass es eigentlich die Älteren wollen, weil von denen kam ja mehr oder weniger die Idee und die Jungen nehmen das natürlich herzlich gerne an. Ich kann aber jetzt nicht mehr im Umkehrschluss sagen, die sind faul oder die arbeiten weniger, wenn ich es auf der anderen Seite ermögliche, dass sie weniger arbeiten können. Und das sind einfach so Widersprüche, die wir versuchen und ich versuche in dem Buch aufzuklären.
Man unterstellt ja der Generation Z immer, dass sie faul und unmotiviert sind. Ist das denn tatsächlich so? Wir hätten gerne mal ein paar Zahlen und Fakten.
Also ich kann da mal anfangen mit der Finanzkompass-Studie, die wir gemacht haben letztes Jahr. Da haben wir über 4000 Menschen befragt, hältst du die Jungen dann für weniger leistungsfähig oder für faul? Und da haben kumuliert, es war eine Likert-Skalierung von ja, sehr, auf jeden Fall, weniger, stark und so weiter bis nein, auf keinen Fall. Und wenn ich mal alles addiere, was da nicht auf keinen Fall ist, also was diesem Stereotyp widerspricht, kommen wir zwischen 85% und 92%, die dann kumuliert sagen, jawohl, die Jüngeren sind fauler oder weniger leistungsbereit oder die können weniger durchhalten. Mehr oder weniger 9 von 10 Leuten auf der Straße würden dem beipflichten dieser Aussage. Interessanterweise, wir haben das nochmal aufgedröselt nach diesen Generationeneinteilungen X, Y und Z, dass die Jüngeren das ähnlich sehen. Der Unterschied ist nur minimal. Es gab bei einer Frage, waren nur 20% der Jüngeren einfach dagegen. Sonst waren die auch, also haben gesagt, nein, das stimmt auf keinen Fall. Beißt sich weniger durch. Bei dieser Frage haben nur 10% der Jüngeren widersprochen, dass das so nicht ist. Also viele gehen einfach davon aus der Jüngeren, dass die Älteren dass die leistungsfähiger sind und sich mehr durchgebissen haben. Das war aber jetzt eine Stereotypenabfrage. Das war ja keine objektive Abfrage. Wir haben ja gar nicht gesagt, ab wann man sich mehr durchbeißt, ab wann man fleißiger ist, ab wie viele Stunden ist man fleißiger, wie viele Urlaubstagen oder wie effizient muss ich arbeiten. All diese Dinge haben wir nicht vorgegeben, sondern es war tatsächlich eine reine Stereotypenabfrage. Interessanterweise haben das die Jüngeren verinternalisiert, also die haben das für sich quasi so aufgenommen, diese Stereotypen. Und wenn ich jetzt in die Arbeitswelt komme und ich sehe da, dass mein Vorgesetzter oder die anderen Menschen, Kollegen, die eben wesentlich älter sind, genauso wenig machen wie ich, aber ständig erzählen, wie viel sie früher gemacht haben, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube denen nicht oder ich glaube denen, dass sie früher tatsächlich mehr gemacht haben. Ich habe auch Ähnliches von meinen Eltern und von allen anderen, dass man früher halt einfach viel mehr machen musste. Ich kann nur nichts damit anfangen, weil meine Lebenswirklichkeit eine völlig andere ist. Das ist etwa so, wie wenn wir jetzt die Bundeswehr wieder einführen, aber wir lassen die Grundausbildung weg und jetzt schimpfen alle und sagen, die haben ja nie irgendwie was leisten müssen. Ja, es ist ja komisch. Ich kann ja nichts mehr leisten als das, was mir einfach vorgegeben wird. Und wenn ich das wegnehme, kann ich es auch nicht gleichzeitig quasi in Frage stellen. Das passiert aber. Wir haben dann innerhalb dieser Studie auch eine Metastudie, so haben wir das genannt, oder eine Validierungsfragenkatalog mit eingebaut und haben gefragt, was ist denn eigentlich wichtig in der Arbeit? Auf was achtest du? Was ist denn dir wichtig in der Freizeit? Und siehe da, da gab es überhaupt keine Unterschiede zwischen den Generationen, wenn man nur die Frage ein bisschen anders stellt. Also zum Beispiel, wie wichtig ist die Arbeitsatmosphäre, wie wichtig ist die Leistung, wie wichtig ist der Ehrgeiz, all diese Themen, wie wichtig ist der Kollegenkontakt, Informationen, Arbeitsalltag, all diese Themen, da gab es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Generationen. Und das ist ganz spannend, weil das macht den Unterschied so riesengroß. Weil wann hatten wir schon mal in der Geschichte der Menschheit einen 20-Jährigen, der genau das Gleiche einfordern darf in der Arbeit wie ein 50-Jähriger, der eben vielleicht schon seit 30 Jahren in dem Betrieb ist. Und da kommen dann natürlich solche Themen wie Sozialneid auf. Also steht es den Jüngeren überhaupt zu, diese Dinge einzufordern? Wir wollten aber mehr wissen. Wir wollten wissen, was verstehen denn die Jüngeren unter diesen ganzen Begriffen? Weil wir einfach davon ausgingen, ich glaube, dass es mittlerweile auch eine Begriffsverschiebung gibt. Wir haben dann die Jüngeren, wir haben Gruppen gemacht, haben die Älteren in eine Gruppe gepackt und die Jüngeren in eine Gruppe. Also wenn man so will, Generation X und Babyboom in eine packt und die Generation Z in die andere Fokusgruppen einteilen. Und dann haben wir die Eltern gefragt, was versteht so ein angenehmes Arbeitsklima? Und dann haben die Eltern gesagt, naja, dass der Vorgesetzte für mich greifbar ist, dass die Kollegen, auf die kann ich mich immer verlassen, also wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich plötzlich krank bin, dass der eine meine Arbeit mitmacht oder zumindest nicht, dass über mich gelästert oder negativ gesprochen wird. Also all diese Dinge kamen. Wenn man so will, wurde das Kollektiv immer mit berücksichtigt bei dem Thema angenehmes Arbeitsatmosphäre. Bei den Jüngeren kam, dass ich wahrgenommen werde, dass ich mit meinen Skills sofort performen kann. So war das Wording. Also nicht, dass ich jetzt auch negative Dinge machen muss, sondern das könnte man ja dann im Team machen, wenn man so will. Und dass ich einfach wahrgenommen werde und herzlich aufgenommen wird. Wenn man so will, eine ganz egozentrische Sichtweise. Und wir haben jetzt diese Ergebnisse wiederum den anderen Gruppen jeweils vorgestellt. Dann haben die Eltern sofort gesagt, typisch Jüngere, typisch Generation Z, nur egoistisch denken, nur an sich und so weiter. Und wir haben die Ergebnisse der Älteren den Jüngeren vorgestellt und haben die gesagt, das ist doch schon selbstverständlich. Wieso soll ich über einen Kollegen lästern? Wieso soll ich über einen Kollegen herziehen? Wieso soll mein Vorgesetzter nicht für mich da sein oder Informationen geben, die ich will? Wieso soll man nicht fair miteinander umgehen? Das war für die alle überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das muss man jetzt verstehen, warum das so ist.
Okay, warum?
Wenn wir uns mal die soziodemografischen Daten mal nochmal genauer anschauen, dann waren die Kohorte der Babyboomer, als die in den Arbeitsmarkt eintrat, waren die halt einfach so viele, dass sich halt sehr viele Menschen um den gleichen Arbeitsplatz gestritten haben. Also war eine Konkurrenzbeobachtung eigentlich immer essentiell. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Und das waren viele in der Klasse. Das waren Ost und West ungefähr gleich. Also es waren einfach so die vielen, die eben da waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Also hat man um die wenigen Ressourcen, die es gab, auch ein bisschen gekämpft. Und wenn ich die dann erreicht habe, musste ich ja auch meinen Status sichern. Also habe ich die Konkurrenz beobachtet. Immer, das war ganz wichtig. Es war auch wichtig, mal den Mitbewerber schlecht zu reden. Es war auch mal wichtig, den Kollegen jetzt also auch kritisch zu sehen, vor allem die auf der gleichen Ebene, wenn ich Karriere mache. Und in der Tat haben Arbeitswissenschaftler festgestellt, dass etwa 20% Menschen der Kohorte die Kollegen der gleichen Ebene beobachtet haben, um ihren Status zu sichern oder ihren Aufstieg. Das war einfach so ein Teil, der da mitkam, wenn man so wie so eine Art blinder Fleck. Aber das ist halt immer so, wenn so viele quasi in so eine Wettbewerbssituation kommen, und zwar wenn die dann plötzlich überschaubar ist. So, wenn die zu unüberschaubar ist, dann haben wir das eben nicht, wie jetzt im Netz, ne, im Internet, das ist komplett konträr bei der Generation Z. Im Netz haben die ein anderes Verhalten wie jetzt in der analogen Welt. Und die kommen jetzt ganz anders in die Arbeitswelt. Ich habe nicht mehr diese 30 bis 100 Mitbewerber, die sich auf die gleiche Stelle bewerben, sondern das sind dann halt teilweise 3 oder 4 Unternehmen, die sich bei mir bewerben. Dadurch bin ich sofort in der Kundenposition. Und als Kunde habe ich es ja gar nicht nötig, die Konkurrenz zu beobachten, sondern als Kunde will ich für mich das Beste, die beste Dienstleistung, das beste Produkt.
Kunde ist König.
Kunde ist König, genau. Ich will das beste Schnitzel haben im Restaurant, und dann ist mir aber egal, ob links und rechts jemand auch ein gutes Schnitzel hat, weil mir steht ja genauso ein gutes zu, weil ich zahle ja im Endeffekt dafür. So ein bisschen so der Gedanke. Und deswegen ist es für die Jüngeren gar nicht nachvollziehbar und für die Älteren selbstverständlich. Und deswegen haben die Bezug auf Arbeitsatmosphäre zum Beispiel einen völlig anderen Bezug. Aber auch bei all den anderen Themen. Und das ist eben das Spannende. Also wir fordern zwar alle das Gleiche ein, wenn man jetzt so quantitativ befragt, aber dahinter stecken ganz andere Konzepte, ein ganz anderer Wunsch und eine ganz andere Thematik, weil wir uns gesellschaftlich einfach auch weiterentwickelt haben und die Jüngeren kennen gar keine andere Welt. Und deswegen clasht es so an vielen Punkten. Das versuche ich in dem Buch einfach darzustellen.
Und welches Fazit ziehst du daraus? Wie können denn die beiden Zielgruppen sich irgendwie in der Mitte treffen oder sowas?
Ja, also nur jetzt auf die Jüngeren eingehen, würde ja heißen, dass sich die Umgebung immer den Jüngeren anpasst. Und das wäre ein Kampf, den wir Älteren verlieren würden, weil wir dann für die nächste Generation ja wieder uns verändern würden. Und wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, dann war ich ja erfolgreich auch ohne die Jungen, auch wenn sich das so hart anhört. Ich muss es schaffen, diese erfolgreiche, also das beizuhalten. Ich muss mir eigentlich eher den Markt anpassen, nicht unbedingt den Nachwuchskräften. Und ich muss aber Möglichkeiten schaffen, damit dass die Nachwuchskräfte bei mir ankommen können, dass die bei mir integriert werden, dass die so eine Art intrinsische Motivation entwickeln können. Und das schaffen sie nicht, wenn ich die permanent eben extrinsisch motiviere durch diese ganzen Goodies, die ich eben anbiete. Das wäre der falsche Weg.
Also?
Wir müssen aufeinander zugehen und zuhören. Wir müssen quasi mehr oder weniger schauen, dass wir Arbeit attraktiv machen, nicht mehr die Peripherie. Also wenn jetzt ein Bewerber kommt, dann spreche ich im Bewerbungsgespräch nicht über die ganzen 4-Tage-Woche, Incentives,
Auto, und, Geld.
Genau, und hier kriegst du das Tablet. Sondern ich spreche tatsächlich über die 8 Stunden, was er bei mir machen muss. Und da sage ich, in diesen 8 Stunden kriegst du alles, was dir zur Verfügung steht. Du kriegst eine tolle Ausbildung, wir nehmen uns Zeit, Führung wird bei uns ernst genommen, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben einen Vorgesetzten, der weiß, wo dich abholen muss, der dir aber auch zuhört. Und du hast auch die Möglichkeit, jederzeit deine Meinung kundzutun. Aber es geht immer um die Arbeit. Und das ist das Einzige. Und wenn du da so und so gut bist, dann kommen diese Incentives automatisch, aber du musst erstmal was dafür tun. So, und wir nehmen nicht jeden. Wir nehmen nur die Besten, die zu uns passen. Das heißt, also ich versuche Begehrlichkeiten zu schaffen und ich denke wieder den Fokus auf die Arbeit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mit diesen Begehrlichkeiten, verlieren wir halt einfach, weil ich dann als junger Mensch ganz andere Anker setze. Ich vergleiche dann einfach andere Unternehmen, ich vergleiche halt dann, was die für Möglichkeiten haben. Dann denke ich mir, das ist ja nie genug, auch die Rente passt nicht und so weiter. Also ich muss den Fokus wieder auf die Arbeit lenken. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dennoch muss ich gesamtgesellschaftlich oder auch wirtschaftlich die Arbeit immer weiterentwickeln. Ich kann das nicht immer so machen wie früher, aber das weiß jeder Unternehmer. Nur diesen Kampf jetzt, dass ich die Arbeitswelt in die Jungen reinpressen will, funktioniert eben so nicht. Oder mich von den Jungen diktieren lassen, wie ich Arbeit zu machen hatte, eben auch nicht.
Jetzt sagen aber einige Unternehmer, wenn wir denen nicht irgendwas Besonderes anbieten, dann kommen die ja auch gar nicht.
Ja, ja, ich würde sagen, sei froh, dass der nicht kommt. Oder willst du einen, der nur deswegen kommt?
Nee, natürlich nicht.
Genau, dann sei froh, dass er sich nicht beworben hat bei dir. Also so knallhart das auch klingt, aber wir müssen halt immer so schauen, dass wir auch die kriegen, die zu uns passen, und nicht, dass wir jetzt von den 10 Schlechtesten den Besten nehmen, weil wir keinen anderen kriegen, und dem muss man nochmal das nachjustieren. Wie wirkt denn das für alle, die seit 30 Jahren im Unternehmen sind und das nicht bekommen haben? Das dürfen wir nicht ganz vergessen, und das sind die Kollegen, die dann einfach sagen, sorry, also ich hatte es nicht, dass du das kriegst, finde ich eigentlich auch nicht fair. Das ist ja auch unangenehm für den Jüngeren. Also da muss man mal aufpassen, wie sehr man das macht, aber ich kann jetzt nicht so viel anbieten, damit da irgendeiner kommt, der dann quasi nur für diese Goodies kommt. Das hat immer noch nicht gearbeitet.
Was hältst du denn von Reverse Mentoring, wo Leute zusammenkommen aus den verschiedenen Zielgruppen, die Älteren und die Jüngeren, und die man gegenseitig voneinander lernt?
Sehr viel sogar. Nur so funktioniert's. Wir müssen den tatsächlich beide Gruppen, also die Älteren und die Jüngeren, müssen mal lernen, sich gegenseitig zuzuhören. Also Reverse Mentoring auch in die andere Richtung, dass auch die Jüngeren den Älteren zuhören, aber auch die Älteren den Jüngeren. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, ein ganzes Kapitel. Und das Wichtigste dabei ist wertfrei. Ich höre jetzt einfach mal meinem Azubi mal einfach zu. Nach der ersten Woche sage ich jetzt einfach mal eine Stunde mal Tacheles, was hast du wahrgenommen und wie hast du es wahrgenommen? Und das nehme ich erstmal auf, auch wenn das manchmal vielleicht verletzend wirkt, das meinen die gar nicht so, das ist erstmal seine Wahrnehmung. Das nehme ich auf und dann sage ich dir mal, wie ich die Woche wahrgenommen habe, und da muss man halt schauen, dass man das ein bisschen behutsamer sagt. Und dann sagen wir, schauen wir mal, wo die Schnittstellen sind, und wenn keine sind, müssen wir an diesen arbeiten, aber wir müssen voneinander lernen. Und das machen wir bei uns auch im Institut, und es ist unglaublich spannend, was da rauskommt. Das ist tatsächlich spannend, wenn man sich mal darauf einlässt und diese Wertung ganz wichtig rausnimmt und auch das Ganze nicht persönlich nimmt, sondern dass man es einfach sachlich betrachtet. Das sind ganz spannende Dinge, die da so entstehen können oder rauskommen.
Hast du ein paar Beispiele für uns?
Ja, also viele Junge sehen bestimmte Dinge anders. Die nehmen die anders wahr und stellen die anders in Frage. Also zum Beispiel bei uns, wir haben 4 ausgedruckt. Und dann sagen die, es doch Unsinniges auszudrucken, weil wir immer davon ausgehen, dass ich auf dem Papier das halt besser schreiben kann. Dann sagen die, nee, das kann man so und so machen, haben das mal gezeigt. Und am Schluss haben wir uns geeinigt, dass die es halt machen, machen so, die anderen machen es halt so. Aber wir hatten da große Kämpfe und sagen, kannst du es mal ausdrucken oder kannst du es mal kopieren? Und die gar nicht wussten, was wir eigentlich damit meinen. Also die mit diesem Kopiergerät zum Beispiel nicht zu anfangen konnten. Jetzt mal als ganz blödes Beispiel. oder ja, über die Arten, wie man Pause macht, über die Arten, wo man eine Weihnachtsfeier macht. Das sind all so Kleinigkeiten, aber einfach der Blick, der da genommen wird, oder wie sie eingearbeitet werden wollen, auf was man dann so achtet, ob man das nicht so machen könnte und so. Man kann sich das einfach mal anhören, damit man bestimmte Dinge erklärt, die für uns alle immer so selbstverständlich wirken, aber für die Jüngeren überhaupt nicht selbstverständlich sind.
Das Institut für Generationenforschung wurde ja von dir gegründet, weil du selbst irgendwann mal in der Situation warst, dass du nicht mehr kapiert hast, wie die junge Generation tickt. Ne? Das war jetzt keiner aus der Generation Z, sondern aus der Generation davor, ne? Der Millennials. Ne? Und bei dem hast du gedacht, bin ich im falschen Film? Du hast ihm irgendwie alle Offerten
hast du sehr gut gemerkt,
ne? Ja. Und irgendwie hat nichts funktioniert so richtig. Ne? Der war nicht zu beeindrucken.
Genau, der war nicht motivierbar. Und ich habe dann von vielen, vielen Unternehmen gehört, dass sie sich immer schwerer tun, die Jungen zu motivieren, egal was sie machen. Und das fand ich faszinierend. Und da wollte ich einfach tiefer eintauchen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Studienlage das so gar nicht hergibt, was es da so gibt. Und dachte, das kann ich besser oder das können wir besser machen. Haben dann eben das Institut für Generationenforschung gegründet. Das ist eine Gruppe aus Soziologen und Psychologen, die wir versuchen gemeinsam, weil wir die Generation als solches, die Generationenforschung, immer als Schnittstelle von Soziologie und Psychologie betrachten und erheben dafür alle möglichen Dinge Daten und analysieren Dinge, wo es eben diese Brüche gibt oder diese Unterschiede, um zu verstehen. In dem Fall war das jetzt, um zu verstehen, wie ich Leute motiviere oder auf welche Dinge ich achten kann.
Das heißt also, mit der Erfahrung der Jahre seit der Gründung hättest du damals den Arbeitnehmer ganz anders an die Sache herangeführt, ne?
Absolut, absolut. Ich merke das auch bei Erziehung, beim Umgang mit anderen Menschen, dass uns dieses Datenmaterial unglaublich hilft, weil oft sieht man ja auch die eigenen Mitarbeitern oder eigene Kinder, wie auch immer, immer aus der eigenen Perspektive, so N gleich 3 oder wie auch immer, und dann kann man bestimmte Dinge nicht nachvollziehen. Wieso sollen jetzt Kinder unglücklicher sein? Wieso sollen die Nachwuchskräfte jetzt überfordert sein mit diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten? Das sieht man so nicht, das sieht man tatsächlich erst, wenn man diese Studie macht, und wir machen die immer mehrstufig, also immer eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Befragungen, wo wir dann auch immer wieder die Ergebnisse qualitativ validieren lassen, das heißt also tatsächlich von den, in dem Fall jetzt Generation Z-Vertretern, selber nochmal validieren lassen und sagen, wie würdet ihr denn die Ergebnisse interpretieren und könntet ihr uns die mal so erklären?
Mhm. Aus meiner Sicht ist es ja, wäre es ja sinnvoll, wenn Schüler bereits in der Schule anfangen würden, die ältere Generation zu kapieren, in Form eines Schulfachs zum Beispiel, wo sie das erklärt bekommen, oder wo es vielleicht auch Kampagnen gibt von Seiten des Staates, der wiederum die andere Perspektive mal erklärt. Das wäre eine Sache, die dann einfach schon so organisch nebenbei laufen könnte, sodass die, wenn die in den Arbeitsmarkt kommen, schon eine gewisse Grundvoraussetzung haben.
Da rennst du jetzt offene Tür bei mir ein, da bist du ein ganz wichtiger Punkt. Auch das Thema Generation Ethik, mal neu denken. Also wenn wir jetzt nur noch Informationen über Social Media teilen, spart ja doch eine Gruppe von älteren Menschen, spar mir aus. Und das müssen wir wissen, dass die dann weniger informiert werden. Also wir müssen dann allen beiden Richtungen denken. Und momentan haben wir eben diesen großen Bruch zwischen der digital und analog geprägten Kohorte, also der Älteren und der Jüngeren. Und tatsächlich müssen wir solche Konzepte neu denken. Es ist auch so, dass die Jüngeren, die jetzt zum Beispiel im Pflegearbeitsmarkt kommen, ja auch die Älteren pflegen. Also brauche ich auch ein Verständnis, wie die jetzt denken, dass bestimmte Dinge anders sind. Auch Geschwindigkeit von Informationen einfach anders verarbeitet wird. Und das muss man, das ist für viele immer aus denen, wie sie aufgewachsen sind, immer so normal. Für jemanden, der das aber erst später gelernt hat, eben nicht so normal. Und da würde ich das super finden, wenn wir da einfach solche Themen, man könnte es auch Generation Ethik nennen oder wie auch immer, wenn man solche welcher mal etablieren würde, ja.
Also die Generation Z ist ja komplett digital aufgewachsen. Das heißt, bei denen ist ja die soziale Komponente so ein bisschen verarmt oder zurückgeblieben. Das Einzige, was sie an sozialen Umfeld haben, ist ja die Familie, ne? Und das sind dann die Helikoptereltern, die sich wirklich richtig stark um ihre Kinder kümmern, was natürlich auch negative Auswirkungen auf ihre Zukunft hat.
Ja, also verarmt hieße dann immer, dass die davor dann genau das Gegenteil, ne, dass die mehr hätten davon. Das Spannende ist, also was du ansprichst, ein ganz spannender Punkt, und zwar die Jüngeren sind tatsächlich, leben mehr im Abstrakten. Die digitale Welt ist ja tatsächlich abstrakt. Wir Menschen sind ja gar nicht so für diesen digitalen Austausch gemacht. Wir sind auch nicht dafür gemacht, tausende von Informationen jeden Tag zu bekommen. Also wenn man so mal auf etwa 34 Gigabyte am Tag konsumieren wir über 100.000.
So viel ist das, ja.
Ja. Und senden aber auch 3 Gigabyte. Also wir geben auch viel in den Äther rein. Permanent, auch wenn wir im Auto irgendwo hinfahren, unser Handy, das permanent irgendwelche Signale sendet. Also da kommt schon einiges zusammen. Und dafür sind wir Menschen erstmal gar nicht gemacht. Und wenn ich einen ganzen Tag, also nicht einen ganzen Tag, aber schon mehrere Stunden einfach in dieser abstrakten Welt bin, mit abstrakten Likes, mit abstrakten Menschen oder mit Bots, die es gar nicht, oder Influencer, die es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gibt, weil die KI generiert sind und so weiter, das ist immer sehr abstrakt. Und das, die Arbeit als solches könnte eine Möglichkeit sein, Dinge zu entabstrahieren, vor allem zum Beispiel Handwerk, wo ich etwas erschaffe von Beginn bis zum Schluss. Ich sehe ein Ende von etwas, ich sehe, dass ich etwas physisch gemacht habe. Das könnte eine ganz, ganz große Komponente sein. Darum ist es mir auch so wichtig, diese Arbeit auch mal positiv zu beleuchten und nicht immer irgendwie ja, die Armen, die werden jetzt alle hier irgendwie und die kriegen alle Burn und so weiter. Wir müssen einfach da ganz anders mal rangehen und neu denken, weil wir eben auch ein Gegenpol zu dieser abstrakten Welt bleiben und die werden wir nicht mehr los. Das heißt, es wird eigentlich immer noch abstrakter und es fängt immer früher an. Also brauchen wir solche Dinge. Arbeitswissenschaftler und Zukunftsforscher gehen sogar davon aus, dass die nächste Gruppe also die nächste Generation, eben die Generation Alpha genannt wird, die jetzt ungefähr in den Grundschulen ist, wenn die arbeitet, dass die in etwa 65% Jobs haben wird, die es heute noch gar nicht gibt. Das heißt, da sehen wir diese extreme Geschwindigkeit, die jetzt KI oder Deep Learning und so weiter alles mitbringt. Und das ändert schon einiges auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist in kürzester Zeit, das sind 10 Jahren. Das passiert alles immer noch schneller. Also, und das müssen wir halt auf dem Schirm haben. Und da müssen wir eben alle Menschen mitnehmen. Und deswegen zurück zu dieser Generationenthematik, die du ansprachst, würde ich eine super Idee finden. Oder zumindest, dass wir das mehr auf dem Schirm haben.
Das ist natürlich auch schwierig, weil diese Generation, die jetzt also Generation Z ist, die sind ja, also im Prinzip sind die überfordert. Wenn du sagst, dass diese Datenmengen hier jeden Tag hin und her geswiped werden sozusagen, das ist ja unglaublich fürs Gehirn. Also da ist es ja auch nachvollziehbar, warum die tatsächlich abends komplett fertig sind und eigentlich hier gar nicht mehr können, ja? Oder warum die nach so einem Arbeitstag, wenn die digital den ganzen Tag beballert werden, überfordert sind, ne?
Genau, also wir müssen uns das Leben heute so vorstellen, dass mir, sobald mir langweilig ist, schaue ich aufs Handy. Sobald ich irgendwie an der Bushaltestelle bin, schaue ich aufs Handy. Aber auch kurz vorm Schlafen gehen, schaue ich aufs Handy oder wenn ich aufschaue, schaue ich aufs Handy. Also ich beballere mich permanent zu und dann kommt noch die Arbeit dazu, die dann einen Teil, je nachdem, was ich mache, der Dinge einfordert, die ich weniger stark trainiert habe, weil ich ja permanent eben auch in der digitalen Welt bin und dann die Dinge in der analogen Welt halt einfach weniger stark trainiert habe. Und habe ich jetzt Vorgesetzte, die bestimmte Dinge nicht mehr nachvollziehen können. All das passt auf einen ein. Und das muss man tatsächlich ernster nehmen, als es teilweise passiert momentan.
Ja, wie machen wir das? Gibt es da schon einen Plan dafür? Ich meine, es ist immer schön, wenn das Institut für Generationenforschung auch mit dem empfohlenen Plan um die Ecke kommt und sagt, also
der Masterplan sozusagen.
Der Masterplan, genau. Wie machen wir denn das? Wie könnte es funktionieren? Ich meine, es ist ja immer im Konjunktiv, ne? Wie könnte es funktionieren? Wir wissen ja nicht genau, in welche Richtung es sich entwickeln wird.
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich jetzt, wie komplex setze ich das an? Also wir müssten jetzt mal so einen originären Durchschnittsbürger nehmen, der halt einfach zwischen 4 bis 6 Stunden am Tag auf dem Handy dattelt zum Beispiel. Der geht in einen, der studiert, das ist jetzt auch so der Durchschnitt, ja. und studiert bis zum Bachelor und ist aber schon mit 21 fertig und möchte dann Teilzeit arbeiten. So skizziere ich
Teilzeit,
jetzt mal.
So
skizziere ich jetzt mal. Der muss ganz schnell fertig sein, um danach in Teilzeit zu arbeiten. So, jetzt skizziere ich mal so einen Durchschnittsmenschen. Jetzt müssen wir den langsam in die Arbeitswelt einbringen. Wir merken, dass beim Onboarding wir langsamer sein müssen und genauer. Also das heißt jetzt beim Onboarding, wenn jetzt die Person kommt, dann muss der Chef, idealerweise hat der unmittelbare Vorgesetzte, das Vorstellungsgespräch auch geführt und der ist jetzt auch da und hat versprochen, er ist um 8 Uhr oder um 9 Uhr, je nachdem, wo ich beginne, da und arbeitet mich ein und nimmt sich tatsächlich diesen ganzen Tag Zeit. Erklärt mir alles, zeigt mir das und lässt aber mich auch relativ schnell aktiv werden. Das ist auch ganz wichtig. Diese jungen Menschen haben nicht mehr gelernt, passiv zuzuschauen, sondern die müssen in irgendeiner Form aktiv irgendwas machen. Auch bei Praktikum. Wenn ich ein Praktikum mache, dann muss ich schnell irgendwie ins Doing kommen. Also brauche ich Dinge am Anfang, wo ich auch schnell ins Doing kommen kann und toll wäre es, wenn das Dinge sind, wo ich auch gleich zeigen kann, wie gut ich bin, weil ich ja auch gleich auf Augenhöhe so ein bisschen mit agieren möchte.
Geht um Erfolgserlebnisse, die man braucht, ja?
Genau, es geht um Feedback, es geht so, ich bin hier wer, ich kann hier auch wer machen, weil man darf ja nicht vergessen, nicht ihr habt euch für mich entschieden, sondern ich habe mich für euch entschieden. Und meine neue Wahlfamilie soll ja auch sehen, wie gut ich bin, soll mir auch einen Response geben und so weiter. Also solche Dinge, ja, kleine Erfolgserlebnisse, zeitnahe Erfolgserlebnisse und das wäre nicht schlecht schon gleich am Anfang. Dann darf ich auch schon bestimmte Dinge mitentscheiden. Ganz wichtig, es sollten keine Verantwortungsdinge geben, die erstmal auch negativ ausfallen können. Also in der Regel wollen jüngere Leute zum Beispiel keine Führungsaufgaben übernehmen oder unangenehme Dinge, wo sie für irgendwas gerade stehen wollen, zum Beispiel den Instagram-Account pflegen. Weil das können jetzt plötzlich ganz viele Menschen sehen, dass ich gar nicht so gut in Instagram bin, weil ich nur passiv konsumiere. Jetzt nur mal als Beispiel. Auch da wird das komplett fehleingeschätzt von den Älteren. Und dann halte ich mich da so dran und dann darf ich auch pünktlich gehen. Ganz wichtig. Also wenn mir halt bis 17 Uhr oder bis 15 Uhr ausgemacht hat, dann gehe ich auch um 15 Uhr. Ich muss nicht in der ersten Woche Überstunden machen und das darf auch jetzt keiner mir krumm nehmen im Sinne von, du kannst ja gar nicht intrinsisch motiviert sein, wenn du so pünktlich gehst. Das wird eben heute ganz anders wahrgenommen. Und wir müssen halt ein paar Befindlichkeiten ein Stück ernster nehmen. Also wenn die dann sagen, oh, mir geht's da nicht gut und so weiter und so fort, weil das halt einfach immer schneller Gehör gefunden hat heute, als es halt früher der Fall ist. Also heute findet es halt schneller Gehör bei den Eltern vor allem, als es früher der Fall war. Und ich kann auch alles Mögliche ergoogeln. Also das ist auch noch so ein Thema, das hat auch bestimmte Krankheitsraten dann halt auch ansteigen. Genau, also ich nehme mich dem mehr an, ich lasse den mehr mit einbauen und er oder sie und nehmen wir einfach viel, viel mehr Zeit. Und versuche jetzt auch weniger aus der Vergangenheit zu argumentieren. Also früher haben wir das so gemacht oder. Weil dieses früher nicht mehr umgebungsrelevant ist für die heutigen jungen Menschen. Weil einfach, wie gesagt, wir einfach eine völlig andere Welt haben, wie es noch vor 10 Jahren ist. Also ja, wie ich früher eingearbeitet worden bin, bringt nichts diese Stories. Auf die muss ich tatsächlich verzichten. Dann haben Jüngere am liebsten dann ein Team um sich mit etwa Gleichaltrigen. Das wäre jetzt auch schön, wenn das dann auch vorfinden
das
würde.
Das kann nicht jeder Arbeitgeber leisten. Nee,
kann auch nicht jeder Arbeitgeber. Und für Jüngere ist es auch so, dass in kleinen Teams immer schön ist, wenn man sich duzt. Wenn der Vorgesetzte hierarchisch aber zu weit oben ist, also 3, 4 Hierarchiestufen über mir, dann ist auch okay, wenn man den sieht. Also es müssen nicht immer alle im Unternehmen sich duzen. Auch diesen Mythos kann man auch entkräftigen. Uns haben sogar Jüngere gesagt, je ferner jemand ist, desto schwieriger fällt es mit denen zu duzen. Jetzt zum Beispiel einen Professor an der Uni zu duzen, finden die eigentlich eher seltsam. Aber in Kleingruppen wäre das eigentlich ganz schön. Man muss halt das Gefühl der Familie vermitteln. Und das muss ich dann schauen, an welchem Zeitpunkt ich wie dann auch immer mehr loslasse und immer laufen lasse. Man sieht also, Führung wird viel intensiver. Da muss ich beim Feedback aufpassen. Also ich muss zeitnahes Feedback geben und Kritik sollte so verpackt sein, dass ich die auch vor der Gruppe geben kann. Also der Sache dienlich, nicht der Person angreifend und dann immer nach in die Zukunft gerichtet. Also zum Beispiel nicht, warum kamst du jetzt heute zu spät, warum hast du das so schlecht geschrieben als Beispiel, sondern wie sorgst du dafür, dass es besser wird? Wie würdest du es denn selber beurteilen? Wie würdest du zukünftiges gern haben wollen? Wo kann ich dich noch unterstützen? Also, dass wir mehr in dieses Coaching gehen, mehr in dieses Schauen, dass wir da eben jemanden fördern. Und warum dieser ganze Aufwand? Also, das schaffen wir nur mit kleineren Gruppen, kleineren Einheiten. Ich kann also nicht mehr unendlich viele Leute leiten, sondern etwa 5 bis 6 Leute. Wir wissen, dass die Generation Z extrem heterogen bespielt worden ist. Also, da werden da auch sehr viele Ausreißer sein. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Auch wir hatten solche Ausreißer, die gibt es. Daraus darf ich aber keine Pauschalurteile auf die ganze Generation schließen. Also, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, heute 3 Bewerber kriege und eine Bewerbung ist voller Rechtschreibfehler, früher habe ich 100 Bewerber genommen, den mit dem Rechtschreib habe ich gar nicht wahrgenommen. Der ist sofort aussortiert worden. Aber heute nehmen wir den halt viel intensiver wahr, weil es halt einfach weniger sind. Das ist eine andere Wahrnehmungsfokussierung, die wir haben. Ich kann aber deswegen keine Rückschlüsse auf die ganze Generation schließen, sondern eher auf meinen Bewerbungsprozess, dass ich vielleicht einfach gar nicht mehr die Guten kriege. Die sind halt einfach woanders. Auch da muss ich immer mich hinterfragen. Aber zurück zu der Einarbeitung, also kleinere Gruppen, Führung intensiver wahrnehmen, ich brauche viel mehr Kommunikationsfähigkeiten, zeitnaheres Feedback. Das muss nicht nur Lob sein, um Gottes Willen. Also das ist auch immer ein Quatsch, wenn die Leute sagen, ja, die kriegen in Instagram ja sofort eben Likes. Naja, das ist digital und hier haben wir nochmal die analoge Welt. Das ist auch, dass ich Instagram nicht von einer Person Like kriege, sondern ganz, ganz vielen. Und hier geht es ja nur um den unmittelbaren Vorgesetzten, der aber für mich greifbar ist. Wir haben in unseren Umfragen immer wieder bestätigt bekommen, dass das Wichtigste für junge Leute eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist. Also teilweise über 88% sagen, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und wenn ich jetzt schaffe, die Person so stark an mich zu binden, dann suggeriere ich eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder zumindest sorgen wir dafür, dass sie eben da ist, dann ist die Abwanderungschance viel geringer, weil die anderen vielleicht sowas nicht anbieten können, beziehungsweise kann ich es nicht vergleichen, weil das ja, ich kann ja darüber schreiben, aber ich kann es nicht fühlen. Und wenn ich das fühle, dass es da ist, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich mir meine Stärken und Schwächen in irgendeiner Form hier aber auch integriert werde, dann haben wir eine große Chance. Und da haben auch also Betriebe, die jetzt keinen großen Namen haben, eine viel höhere Chance als Betriebe mit einem hohen Namen, weil natürlich eine kleinere Gruppe das viel mehr vermitteln kann als jetzt eine große oder ein Konzern.
Also eine konstruktive Kritik mit einer Motivation verbunden, sorgt auch für Mitarbeiterbindung unterm Strich, ne?
Genau,
ja,
genau.
Das ist gut. Ich hatte ja vor kurzem Jonas Grünberg bei mir in der Sendung. Das ist ja ein Jungunternehmer aus Brandenburg, der mit 18 schon CEO seiner eigenen Firma ist. Also wirklich so ein Überflieger.
Ja.
Und da war ich ja sehr beeindruckt und ich habe dir auch gleich diesen Podcast geschickt und du hast dir den angehört und hast gesagt, super, der hat ja mit 15 bereits ein Praktikum gemacht bei jemandem, der gesagt hat, also von Social Media haben wir keine Ahnung, wir brauchen es aber. Zeigt doch mal, was ihr könnt. Und das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise, oder?
Absolut, absolut. Wir haben fast bei allen Unternehmen, wenn junge Menschen schon mal ein Praktikum gemacht haben, dann matcht es immer ganz gut, wenn die dann dort anfangen, weil die schon wissen, was da kommt und das Unternehmen weiß, wer da kommt. Das heißt, eigentlich sollten wir viel mehr auch Fokus auf diese Praktika, dass wir die anbieten, Berufsschulen, wie auch immer, wo es eben gibt, einen größeren Fokus legen. Wenn dieser Kandidat aber jetzt natürlich auch eine super Sonderausnahme ist, ne? Das hat es früher in der Form auch nicht gegeben, dass 15-Jährige da schon denken, ein Unternehmen zu gründen und so. Das ist erstmal eine sehr positive, wenn man so will, aber auch eine Ausnahme. Das kann so eben nicht jeder.
Ja, ich hätte es auch nicht gekonnt in dem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin von solchen Persönlichkeiten immer schwer beeindruckt, aber es gibt ja immer so Ausnahmetalente. Ja? Rüdiger Maas zum Beispiel, Mark Zuckerberg, wie sie alle heißen. Ne?
Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Das waren gute Beispiele, oder? Ich habe mal so ein paar Überschriften rausgesucht, die bei dir im Buch drinstehen und vielleicht können wir mal so ein bisschen, ohne zu viel zu verraten, weil die Leute sollen das Buch ja auch lesen, Generation arbeitsunfähig, mit dem provokanten Titel versehen, und mal hineinleuchten in ein bestimmtes Kapitel. Ja, also es steht zum Beispiel in einem Kapitel, wir sollten aufhören, unsere künftigen Fachkräfte zu demotivieren.
Genau.
Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer ausführen?
Naja, wenn wir die schon so zuschütten, dann ist es ja, muss ich so vorstellen, ich bin jetzt 21 Jahre jung, komme in das Unternehmen und jetzt sagen die mir, was ich alles kriege. Das Erste, was ich denke, es kriegt doch jeder. Und was macht, das ist das Erste. Das Zweite, das nennen wir Presenter's Paradox, dass der Geschenkte die Dinge ja holistisch, also ganzheitlich wahrnimmt und dann immer so einen Mittelwert macht. Das heißt also, man nimmt dann diesen Obstkorb mit dem faulen Obst und nimmt dann diese anderen super Incentives und macht dann bildet dann so einen Mittelwert. Also das muss man auch aufpassen, dass wir da auch wieder zuschütten. Die meisten jungen Menschen, die in die Arbeitswelt kommen, sind schon durch ganz, ganz viele Dinge zugeschüttet worden. Also die brauchen 20 Minuten zu entscheiden, was sie auf Netflix anschauen und sind froh, dass Netflix denen das vorgibt. Die brauchen ganz, ganz, ganz viele, also permanent sind die immer in dieser Masse an Themen. Jetzt komme ich in die Arbeit, dann passiert genau das Gleiche wieder. Ich kann mich ja so gar nicht entscheiden. Ich habe aber bei diesen ganzen Zuschütten nie gespürt, dass sich da wirklich einer um mich kümmert, sondern nur, dass da mich einer korrumpieren möchte. Aber ich habe nie gespürt, dass sich da tatsächlich einer wirklich um mich kümmert als Person und ob ich da wirklich reinpasse. Da sind ja auch ganz viele Ängste verbunden. Mhm. Das sind ganz viele Dinge, die halt untrainiert sind und da muss man eigentlich hier ansetzen.
Es ist eine komplette Überforderung für die Generation, weil die einfach beballert werden mit so vielen Daten den ganzen Tag, dass sie nicht in der Lage sind, also das für sie Interessante und Wichtige herauszufiltern, ja?
Genau, und das ist nicht nur, das trifft nicht auf die Jüngeren, das trifft auf uns alle zu, nur wir hatten nie so eine Arbeitswelt. Oder wir hatten so eine Welt nie vorgefunden. Aber wenn wir jetzt auch so zugeballert werden würden, dann hätten wir ähnliche Schwierigkeiten, uns zu entscheiden oder da noch was zu fühlen.
Das heißt, man müsste so ein bisschen vorfiltern für die jungen Menschen, damit die auch in der Lage sind, also sagen wir mal aus 6.000 Angeboten die 5 besten rauszufinden,
genau.
Passend für die eigene Person, ja?
Genau, machen wir ja auch so. Wir nutzen ja auch schon Bewertungsportale. Wir brauchen auch schon Filter, weil das Angebot einfach zu viel und zu weit ist.
Das ist, man fragt junge Menschen heutzutage, ich habe vor ein paar Tagen eine Jobmesse moderiert, was willst du dann eigentlich werden? Und die sagen, ich habe keine Ahnung. Weil sie einfach durch dieses Überangebot total überfordert sind. Ne? Und dann hast du dort 60 Aussteller, da ist alles dabei, von, weiß ich nicht, von der Agentur für Arbeit bis zur Bundeswehr, stellen da alle aus, also die ganzen Betriebe, auch der kleine Elektriker ist zwischendurch da und ein Tischler. Und wenn man da mal anfassen kann und ein Praktikum vereinbart, ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite, weil es ist einfach ein riesiges Überangebot. Ja? Und das führt dazu, dass man sich überhaupt nicht entscheiden kann.
Denke ich auch. Man muss nur aufpassen, wenn ich das Praktikum jetzt bei dem Schreiner anfangen und ich habe noch 5 weitere Praktikumsangebote, dass nicht das gleiche wieder rauskommt. Dass Also da müssen die schnell lernen, auch zu fokussieren und wir sollten vielleicht auch mal weg von dem Gedanken, dass ich immer das Beste rausholen muss, sondern einfach mal auch Dinge akzeptieren, die vielleicht nicht so gut sind und dann da drin gut werden kann. Also es gibt ja auch Dinge, die zuerst erstmal schwierig erscheinen oder unangenehm, aber dann vielleicht auch sehr gut werden können. Aber wenn ich jetzt da auf so eine Messe gehe und da gibt's halt, ich komme halt mit 10 Angeboten zurück, weil die alle mich haben wollen, dann geht's mir ja genauso schlecht, weil ich immer das Gefühl habe, ich fange da jetzt mal an, aber habe noch den anderen 9 im Hinterkopf.
Ja, und was macht man nun?
Wir müssen eigentlich noch früher anfangen. Wir müssen eigentlich schauen, wie wir diese Optionsmasse reduzieren können für junge Menschen, wo wir sagen können, wir müssen auch mal weg von dem, uns permanent zu vergleichen und das maximal für uns rauszuholen, sondern einfach auch lernen, mit dem, was wir haben, auch ein Stück zufriedener zu werden oder daran zu reifen. Also ich würde mir wünschen, dass die Jüngeren zum Beispiel, auch wenn es unangenehm wird, dranbleiben. Damit sie einfach lernen, das sind wie so Inseln, ne? Man schwimmt in so einem Ozean, aber je mehr kleine Inseln ich habe, desto mehr kann ich mich auch retten, wenn ich halt einfach nicht mehr schwimmen kann. Mhm. Und zwar durch, es ist eine unangenehme Situation und die muss ich jetzt alleine meistern. Mir hilft mal keiner, mir hilft vielleicht auch mal das Internet nicht, mir helfen meine Eltern nicht. Ich habe das jetzt alleine gemeistert, also weiß ich, dass ich das kann. Ich kann die Umgebung mitgestalten, ich kann die Umgebung mitbespielen. Das sind ganz wichtige Erfahrungswerte und darauf kann ich immer zurückgreifen. Das heißt, wenn ich nochmal eine ähnliche oder vielleicht sogar eine andere Situation kommen, kann ich aber diesen Transfer machen, dass ich es auch damals geschafft habe, vielleicht kann ich es jetzt wieder schaffen. Dadurch wirkt die Umgebung weniger ohnmächtig und diese Fülle an Möglichkeiten auch nicht so erschlagend, sondern ich kann sagen, schau mal, eigentlich fast egal, auf was ich auswähle, ich habe immer irgendwie das Gute draus gemeistert und das sind Erfahrungswerte, die wir anfangen müssen. Und jetzt, was machen wir draus, ist immer die Frage dann, wie früh können wir da ansetzen? Also es wäre schön, wenn man das früher ansetzt. Wenn ich jetzt natürlich 20 bin und das nie anders kennengelernt habe, ist es natürlich müßiger und schwieriger, als wenn ich das jetzt schon im jüngeren Alter halt einfach erfahren durfte.
Siehst du, und Eltern sind schuld daran, weil sie im Prinzip alle Unwegsamkeiten aus dem Weg räumen in der Zeit, in der ein Kind zum Teenager wird, ja, zum Jugendlichen.
Ja. Also man könnte zumindest sagen, dass die Eltern in dem Moment das Leiden gerade nur in dem Moment lindern, aber nicht langfristig gesehen. Hm. Also in dem Moment ist es ja für alle Beteiligten angenehm, sonst würde es ja keiner annehmen. Aber langfristig gesehen ist es tatsächlich, erschwert es eigentlich eher das Leben der jüngeren Menschen.
Du, tatsächlich ist es so, wenn jemand 1995 geboren ist, ja, der ist jetzt also 29, der kann jetzt natürlich nicht mehr sagen, ich nehme mal meine Eltern mit, obwohl einige es tatsächlich tun, ne, weil sie einfach gar nicht anders sozialisiert wurden.
Also das findet so in Unis statt, das findet am Vorstellungsgespräch mittlerweile statt, das findet am Tag der offenen Tür statt, also dass die Eltern tatsächlich mit in die Arbeit gehen, dass die Eltern auch mal den jungen Menschen in der Arbeit besuchen, dass Eltern anrufen, mein Sohn kann heute nicht kommen, der ist krank, also das findet schon stellenweise statt.
Das ist bei jemandem, der knapp 30 ist, aber schon ein bisschen peinlich, ne?
Also, ja, für uns ist es peinlich, aber das sehen die heute gar nicht mehr so. Hm. Mir hat ein Unternehmer erzählt, dass da sogar ein Elternteil beim Mitarbeitergespräch dabei war und er war Ende 20.
Nicht wahr, oder?
Doch, und also wir sagen jetzt, es ist peinlich, oder dass Eltern mit in Vorlesungen sitzen, auch bei Studenten, die älter sind. Da hat sich viel geändert, ja.
Da hat sich wirklich ganz eine Menge geändert.
Und wir müssen tatsächlich sogar die Wertung rausnehmen. Weil die Jüngeren kennt es ja gar nicht anders.
Ja. Naja, es ist ja einfach so, Eltern wollten ja nie, früher war es ja so, dass dann Hierarchie bestand zwischen Vater als Familienoberhaupt und den Kindern logischerweise. Ja, ja. Jetzt ist es so, dass die Eltern sagen, ach, wir sind mit den Kindern auf Augenhöhe und wir sind Fans unserer Kinder, ne? Und feiern das, was sie machen.
Ja, eigentlich ist es ja in vielen Bereichen sogar schon umgekehrt, dass die Kinder sagen, was zu machen ist. Die bestimmen, wo es im Urlaub hingeht, die bestimmen, was es zum Essen gibt. Und dadurch, wenn man jetzt die Hierarchie-Metapher nimmt, sind ja eigentlich die Kinder ein Stück über den Eltern. Und dadurch geht auch ein kompletter Navigator verloren. Und dadurch ist es auch schwieriger. Und wenn dir jetzt alles unangenehm ist, geht sogar, also wenn man auch mit Ärzten spricht, dass dann tatsächlich Eltern anrufen und Arzttermine ausmachen, Zahnarzttermine und so weiter für die erwachsenen Kinder, das sind ja alles tatsächlich Dinge, Beispiele aus der Realität.
Dann gehen die Eltern auch los und suchen eine Freundin für den Sohn oder umgekehrt, ne?
Nee, das, wenn es Tinder nicht schafft, dann sind das andere Dinge, wie ich es mache. In der Regel ist es so, dass jüngere Menschen sehr stark an ihren Freundschaften festhalten an der analogen Welt, weil alles andere so volatil und so unsicher und so intransparent wirkt, halten die sehr lange fest. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass jemand mit 23 eine 8-jährige Beziehung schon hat.
Da passiert wirklich viel, viel, worauf wir uns in Zukunft einstellen müssen. Ja, die Zukunft sieht anders aus, als sie vor 30 Jahren ausgesehen hätte, wenn es die digitale Entwicklung nicht gegeben hätte. Ne?
Genau, davon gehe ich aus. Weil vor 30 Jahren, da wussten wir, dass das mit dem soziodemografischen Wandel kommt. Das wussten wir ja schon lange, dass die Rente nicht sicher ist, das wussten wir. Das trifft halt jetzt alles ein, auch mit der globalen Erwärmung und so. Das wussten wir alles schon vor in dieser Zeit. Aber die Digitalisierung hat tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension aufgemacht, mit ganz anderen Thematiken, Social Media, KI. Das wird an vielen Stellen halt tatsächlich unterschätzt, hat unglaublich viele Vorteile, aber halt auch immer ein paar Themen, die wir halt auch beleuchten müssen.
Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele bringen?
Naja, die Zeit, die wir an Social Media verbringen oder wie wir mit Social Media mit sozialisiert werden. Also wenn ich mich jetzt so einen 15-Jährigen reinversetze, der verhält sich anders auf Social Media wie ich jetzt in meinem Alter. Also der macht sich schon sehr viele Gedanken, was passiert, wenn ich einen Shitstorm bekomme, aber was passiert auch, wenn ich ein Like bekomme. Also wir wissen das aus Studien, dass wenn ein junger Mensch ein Foto hochlädt und er bekommt mehr Likes, als er sich vorgestellt hat, dass der sich bis zu 2-3 Stunden Gedanken macht, was dieses Bild hat, was die anderen nicht haben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder so ein Bild posten wird. Oder umgekehrt, wenn er weniger Likes bekommt, als er gedacht hat, dass er diese Tätigkeit, die er gerade ausführt, weniger toll findet. Dass das eine Auswirkung hat auf ihn selber, auf seine Tätigkeit oder was auch immer er jetzt gerade darstellt. Weil dann die Cyber-Community, die es eigentlich gar nicht physisch oder vor Ort beurteilen kann, halt einfach durch weniger Sympathiebekundungen lohnt. Dann gibt es auch spannend, dass jüngere Menschen gar kein Problem haben, jemanden zu folgen, der künstlich generiert ist. Also ein KI-Influencer, der eigentlich ein Roboter ist, der jeden Tag irgendwie was postet. Eine perfekte Figur oder perfektes Ding, was für Ältere schon schwer nachzuvollziehen ist. Also überhaupt dieses Influencertum ist für Ältere schon schwer nachzuvollziehen. Aber jetzt noch eine künstliche Intelligenz zu folgen, ist noch schwerer. Und das ist für die Jüngeren überhaupt nicht schwer. So. Und da gibt es schon richtige Unterschiede in der Wahrnehmung oder auch diese intensive Nutzung. Die hat natürlich auch Verschleißteile. Also fängt schon vom Nacken an, bis dass wir weniger blinzeln, bis hirnphysiologische Veränderungen durch die permanente Dopaminausschüttung durch Social Media. Das sind alles Themen, die in dieser extremen Wucht, die wir haben, wir sprechen ja nicht von 2 Stunden in der Woche, sondern wir sprechen von täglich 4-6 Stunden, tatsächlich einfach auch Spuren hinterlässt. Und ich glaube, das wurde schon stark unterschätzt von vielen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das hat auch sehr starke Auswirkungen auf die Zukunft. Ne? Wenn du davon ausgehst, dass jemand, der permanent unter Dopamin steht, unter dieser Ausschüttung, ist ja irgendwie auch so wie ein Drogenabhängiger unterwegs. Ne? Man braucht das ja. Irgendwann kann man es ja nicht mehr steigern, weil das Maximum erreicht ist.
Ja, genau. Also wir haben wie so eine stoffungebundene Sucht, so würden wir das jetzt kategorisieren, so wie Spießsucht zum Beispiel. Hm. Das Interessante ist auch, dass wir jetzt halt auch unglaublich viele Daten preisgeben und dass jetzt der Algorithmus eigentlich genau weiß, was mich affiziert, was er mir zeigen muss. Der weiß auch genau, was er mir wieder zeigen muss. Der weiß auch genau, wie er mich wo kriegt und wie er mich länger da dran hält. Das sind Themen, die hatte man damals nicht auf dem Schirm. Da ging es eigentlich eher um Prozessoptimierung, um Effizienzsteigerung, aber es ging nicht darum, dass wir Daten an wenige Menschen senden, die dann tatsächlich durch Algorithmen dann verhaltensregulierende Themen, oder für mich, ne, ich kriege ja noch mehr Geld, wenn ich die Person länger an Social Media halte. Das sind Themen, die wir mit beleuchten müssen, aber was machen wir? Wir sind total stolz, dass unser Bundeskanzler jetzt auch auf TikTok ist. Also wir sind ja total stolz, dass wir Erwachsene jetzt endlich auch in den Jugendräumen sind, dass wir jetzt endlich auch Werbung oder Propaganda oder wie auch immer auf TikTok machen. Was ja ursprünglich für junge Menschen gedacht war, da sind jetzt wegen die Älteren drin. Das Durchschnittsalter von Facebook ist so groß wie das Durchschnittsalter in Deutschland, 55. Das sind ja, waren ja ursprünglich Jugendräume. Hm. Das ist ungefähr so, wenn man das jetzt mal übersetzt auf uns Älteren. Wir haben jetzt früher keine Ahnung, lass uns Nirvana sein. Wir haben Nirvana gehört und 3 Jahre später hören das plötzlich 50-Jährige. Hm. Gehen dann mit uns, gehen aufs Konzert. Dann hätte das sofort Nirvana entwertet.
Genau.
Aus der Jugendbewegung heraus oder Punk oder Metal oder was man auch immer gehört hat. So, na klar, die Fans altern mit, aber wenn jetzt innerhalb von kürzester Zeit dann plötzlich eben 2 Generationen älter dann auch noch drin auf diesem Konzert oder wenn dann eine Oma da mitmoscht oder headbangt oder wie auch immer, das wäre halt einfach skurril.
Es ist skurril. Also ich meine, die Älteren haben aufgeholt, ja. Erst haben sie Facebook für sie entdeckt, dann Instagram, dann jetzt TikTok. Ja. Das war also wirklich den Jugendlichen vorbehalten. Jetzt sagen die, was machen wir jetzt? Das heißt, sie müssen sich wieder was Neues einfallen lassen, was wahrscheinlich noch schneller und noch anders ist und noch mehr Dopamin ausschüttet, damit sie wieder ihr eigenes haben, oder?
Und 2 Tage später sind die Eltern drauf, um ihre Kinder zu stalken oder zu sagen, schau mal, wie cool ich auch tanzen kann.
Das heißt, wir in der älteren Generation haben auch unsere Pflicht, uns da mal ein bisschen rauszuhalten und lasst doch die Jugend mal mit ihrem Zeug alleine.
Also eine von vielen Beispielen, genau. Ja. Also wir haben da einfach eine Verschiebung und diese Verschiebung hat dann wieder weitere Folgen. Das muss man dann einfach immer mit berücksichtigen in der Gesamtshow.
Aber wir Alten sind mittlerweile ja auch dopaminabhängig, weißt du, weil wir von dieser Droge auch konsumieren und sagen, okay, das ist ja irgendwie wie Alkohol, du wirst besoffen davon und möchtest das gerne auch machen, ne?
Also klar, wir sind alle permanent am Handy, aber die Jüngeren kennen ja gar keine andere Welt. Das heißt, wir haben ja noch eine Vorstellung, wie das war, ein Wochenende ohne Handy. Also die Eltern können sich das vorstellen, Jüngere nicht mehr, also da fehlt halt einfach die Fantasie.
Das geht gar nicht. Also nehmen wir mal an, die würden irgendwo hinfliegen und die sitzen im Flieger und haben ihr Handy liegen lassen. Dann würden die wahrscheinlich einen Rückflug buchen, um das Ding abzuholen, weil sie ohne gar nicht existieren können, ne?
Genau, und das Beispiel wäre jetzt so, als wenn jemand im Flugzeug sitzt ohne Kleidung.
Ja.
Würde nie vorkommen.
Naja.
Also bei den Jüngeren. Bei den Jüngeren, ja, außer es ist ein FKK-Flieger, aber kenne ich keinen.
kenne ich auch keinen. Du fliegst mehr als ich, deshalb hättest du ihn wahrscheinlich schon entdeckt.
Kenne ich keinen.
Aber es ist so, es ist die dritte Hand, die quasi angewachsen ist.
Ja, genau. Und das müssen wir sehen. Das ist nicht, dass die da irgendwas vergessen, sondern es ist ja für uns auch komisch, ohne Kleidung das Haus zu verlassen. Das ist einfach so stark konditioniert, so stark in unserem Alltag integriert, dass das so gar nicht vorkommen könnte, dass da jemand irgendwie im Flieger sitzt, theoretisch dann erst 2, muss ja einchecken, das und das und erst 2 Stunden später oder 3 Stunden später merkst du, dein Handy ist nicht da. Und da merken wir ja auch, wie abhängig wir davon sind oder wie wichtig dieses Thema ist. Und dann merken wir auch, wie sehr wir auch Daten senden und so weiter. Das sind ja alles Dinge und wie immer wieder wir bespielt werden durch ganz, ganz viele Themen. Und das ist einfach zumindest mal nachdenkenswert.
Liegt auch eine große Gefahr drin, ne? Also wir werden ja immer durchsichtiger und die KI macht ja immer mehr daraus. Habt ihr mal ein bisschen in die Zukunft gedacht, welche negativen Auswirkungen das haben könnte, wenn man das mal 10 Jahre weiterdenkt?
Ja, dadurch, dass die KI immer genauer wird. Also wir hätten jetzt vor 10 Jahren noch nicht gedacht, dass es mal einen Avatar gibt, den wir so nicht erkennen können. Jetzt wie mit diesen Influencer und mittlerweile ist es so gut. Man sprach damals so vom Uncanny Valley, das heißt, das ist so ein Japaner, hat das mal festgestellt, der hat gesagt, ein Roboter. Je menschenähnlicher der ausschaut, desto netter und irgendwie wirkt. Aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, wenn es zu ähnlich ausschaut, dass es uns abstößt, dass wir es nicht mehr gut finden. Also wir finden einen Roboter, der sich so einigermaßen menschlich bewegt, aber vielleicht ausschaut wie ein Klotz, viel sympathischer.
R2-D2.
Zum Beispiel, genau, R2-D2 oder von mir aus der andere, der goldene, wie hieß denn der?
C3PO.
Der C3PO, genau, der wirkt ganz süß und das wirkt mir auch nett, wenn der so ein paar Dinge macht. Bei Star Wars sind ja auch die Roboter eher Helfer, die haben ja eigentlich keinen großen Auftrag, die sind ja auch keine Gegner oder irgendwas, sondern die sind einfach immer nur Helfer, Supporter. Und dieser Goldene, der sieht halt menschähnlich aus, aber ist so weit weg von irgendwas. Und dadurch wirkt er sympathischer, wir finden das auch nett, wenn der so ein bisschen spießig wirkt, alles okay. Aber wenn der Roboter tatsächlich richtig krass menschenähnlich ausschaut, erkennen wir, dass es aber immer noch kein Mensch ist. Und das stößt uns sehr stark ab. Das beschreibt eben dieses Uncanny Valley. Jetzt haben wir aber durch die KI, durch die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, kann innerhalb von kürzester Zeit jemand jetzt ein Bild von dir irgendwo reinbringen und da warst du nie und so weiter, aber das ist für uns gar nicht mehr so schnell erkennbar. Und das ist eben tatsächlich neu und das hebt das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene, dass quasi jetzt dieses Uncanny Valley übersprungen worden ist, dass wir jetzt einfach Möglichkeiten haben, tatsächlich, dass es so echt ausschaut und hörbar ist, dass es halt wirklich echt wirkt. Und das wird uns in den nächsten Jahren extrem beschäftigen. Wenn wir mal schauen, so ChatGPT, also vor 2 Jahren kannte das mehr oder weniger keiner. Mittlerweile werden sehr viele Bachelorarbeiten damit geschrieben, Hausarbeiten damit geschrieben, vielleicht sogar andere Dinge. Und das ist schon gar nicht mehr wegdenkbar.
Man kann die Realität irgendwann von Fiktion nicht mehr unterscheiden.
Zum Beispiel. Oder uns würde irgendwann die Fiktion viel besser gefallen als die Realität. Also vielleicht gefällt uns irgendwann mal ab Zeitpunkt X der KI-generierte Influencer einfach viel besser als der analoge, weil der analoge halt einfach viel zu langsam wirkt, viel zu unspektakulär. All diese Szenen sind einfach denkbar.
Darf man nicht bis zu Ende denken, dann kriegt man gleich schlechte Laune.
Ja, und ich meine, und das gibt es ja alles schon seit Jahren. Seit 2017 gibt es schon KI-generierte Influencer, die so gut ausschauen, dass wir das nicht erkennen können. Das ist jetzt kein Zukunftsszenario, was ich beschreibe, sondern das ist eher der Ist-Zustand.
Ja. Es gab damals diesen Film von und mit Will Smith mit ihm, ne? Er hat ihn, glaube ich, nicht selbst gemacht. Wie hieß denn das? iRobot oder sowas?
Ja, genau, ja. iRobot, ja.
Und da war es ja einfach so, dass die Maschinen irgendwann die Herrschaft übernommen haben, ja. Also in der Theorie ist das ja durchaus möglich, ne?
Genau, und heute gibt es den Film mit einem Avatar, der ausschaut wie Will Smith.
Genau. In diese Richtung geht es. Ja. Wir kommen zurück zu den Arbeitnehmern. Und zu den Arbeitgebern vor allen Dingen. Wie kommen die zusammen? Ja? Wie schafft man das, dass die Generation arbeitsunfähig, wie sie ja genannt wird von vielen, und die sagen, wir sind verloren mit dieser Generation, trotzdem einen Job erlernen und dafür sorgen, dass unser Bruttosozialprodukt weiter funktioniert?
Mhm. Also wir müssen auf jeden Fall an unserer Grundeinstellung arbeiten. Also wenn wir diese Einstellung haben, dass da jemand kommt, der nicht arbeitet oder keine Lust zum Arbeiten hat und jetzt bin ich derjenige, der da kommt, was muss ich zeigen, um dich vom Gegenteil zu überzeugen? Das heißt, wenn du sehen willst, dass ich nicht arbeite, dann siehst du das erstmal, egal wie gut ich es mache, auch wenn ich Überstunden irgendwas mache. Und irgendwann kommt dann so ein Bruch, wo du sagst, naja, der ist eine Ausnahme. So, das heißt also, so funktioniert es nicht. Also alle Stereotypen mal einfach weg. Deswegen auch dieser Titel von mir war ja bewusst so provokant. Natürlich sehe ich das so nicht. Es war halt bewusst so provokant, um zu sagen, pass mal auf, so funktioniert es einfach nicht, wenn wir mit solchen Stempel da einfach agieren. Nee, wir müssen da einfach sehen, was muss die Person bei mir machen und wie schaffe ich eine Möglichkeit, jemand, der zum Beispiel einfach anders sozialisiert worden ist, zum Beispiel sehr viel digital als analog, wie schaffe ich den bei mir zu integrieren, bei mir in den Bereich reinzubringen? Das muss ich machen und nicht jetzt, was muss ich dem alles anbieten, dass er kommt, oder nee, der kann ja eh nicht arbeiten. Also das ist blödsinnig, weil wir dann immer irgendwie an der Peripherie rumkratzen, aber nicht an dem, was der tatsächlich machen soll. Und wenn man sich da mal Gedanken macht, sieht man, dass vielleicht der ein oder andere Arbeitsplatz gar nicht mehr so, state of the art ist, dass das vielleicht gar nicht mehr so passt, dass man da einfach mal bestimmte Dinge neu denken muss oder hinterfragen muss. Oder auch, dass ich das ganze Team auf die neuen vorbereiten muss, dass da eben ein Team ist, wenn ich da komme, die mich halt genauso integrieren und aufnehmen, wie ich das halt sonst so gewohnt bin. Und wenn die es nicht machen, stört mich das halt vielleicht auch. All diese Dinge muss man halt einfach mal neu durchdenken. Und ich sage immer scherzhalber, eigentlich alles, was wir mal über Führung gelernt haben, müssen wir halt jetzt auch anwenden.
Das heißt also, der Chef muss auch mal mit seinen Mitarbeitern reden und sagen, pass auf Leute, wir brauchen junge Leute. Um die aber zu kriegen, müssen wir folgende Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, ihr müsst euch mal in die Welt der jüngeren Menschen hineindenken, damit wir die entsprechend warm und freundlich empfangen können.
Genau. Oder wenn er sagen würde, ich finde die Jungen super und ich möchte die bei uns haben, sorgt mal alles dafür, dass die kommen und bleiben. Als Beispiel, ohne dass ihr euch verbiegt.
Also diese Einstellung, wir sind verloren, weil die können ja nichts und die sind ständig krank und haben keinen Bock und wollen nur eine 30-Stunden-Woche oder einen ganzen Tag in der Hängematte liegen.
Genau, und paradoxerweise kriege ich dann genau die.
Ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja.
Genau.
Das heißt, wenn ich ständig darüber rede, dass ich genau diese nicht haben will, dann kriege ich die.
Genau, weil ich dann einfach denke, ja, wenn die eh nur 30 Stunden arbeiten wollen, wenn die eh noch das, also versuche ich dann solche Optionen auch anzubieten. Und dann kriege ich natürlich die. Und das ist halt so ein Widerspruch, den wir in vielerlei Hinsicht sehen. Kommt vielleicht aus der Denke heraus, dass wir immer noch denken, wir brauchen mindestens 6 Leute für ein Forschungsgespräch, um zu entscheiden, wen wir nehmen. Und da wir die nicht mehr haben, sollte man das Vorstellungsgespräch gleich so qualitativ aufbauen, von mir aus mit psychometrischen Messverfahren oder was auch immer, dass wir gleich wissen, ist die Person für mich geeignet oder nicht. Und wenn sie es ist, dann setze ich relativ viel Energie in diese Person, die ich sonst für 6 andere gehabt hätte in der Einstellung oder Vorstellungsgespräch, um die Person für mich dann auch zu halten, zu binden, zu bekommen oder zu integrieren. Also ich muss jetzt tatsächlich weg vom quantitativen Gedanken hin zur qualitativen Gedanken. Und dann muss ich meinen Anspruch eigentlich nicht minimieren, weil ich jetzt auf Qualität achte. Und das passt auch viel mehr zu dem Einstellung von uns älteren Menschen oder wie wir auch Deutschland geprägt haben. Das passt viel, viel mehr als dieses andere.
Im Prinzip kann man ja auch als normaler Tischler davon profitieren, dass man sagt, okay, bei mir ist alles in einer analogen Welt. Ich bin gar nicht digital, aber vielleicht könnte der viel mehr verkaufen, wenn er jemanden hätte, der sich auch in der digitalen Welt auskennt. Ne? Und da sagt er, ich könnte dann vielleicht sogar 5 Schränke verkaufen statt nur 3.
Ja, oder ich habe digitale Geräte, die kannst du gern programmieren, aber wir haben am Schluss ein physisches Holzstück, das wir dann einfach dann mit dem Schneideroboter oder was auch immer, die dann da eben haben, dann einfach bedienen. Also da gibt's ja auch ganz schöne Schnittmengen, das kann man ja alles mit integrieren. Man muss halt einfach nur zeitgemäß sein. Und das war immer schon so, das war schon in den 80ern so, dass ein Arbeitsplatz, der sehr modern wirkte, halt einfach einen höheren Zulauf hatte.
Also es heißt auch Umdenken bei den Alten, ja. Die jetzt sagen, ja, zu uns kommt ja gar keiner. Ja, dann macht euch mal Gedanken, warum zu euch keiner kommt. Weil ihr vielleicht nicht das ausstrahlt, was ihr ausstrahlen müsstet, damit junge Leute sich da angesprochen fühlen.
Oder lieber Alter, wärst du selber, als du 20 warst, zu dir gekommen?
Naja gut, ich meine, wenn man Arbeitgeber ist und sagt, ich habe einen Betrieb aufgebaut, dann bin ich ja davon überzeugt, dass das, was ich da aufgebaut habe, auch das Perfekte ist. Aber es ist ja manchmal nicht so, ne?
Ja, genau.
Verzerrte Perspektive.
Ja, genau. Und wärst du, also das kann man sich schon noch durchschauen, wärst du da selber gekommen und was waren die Gründe und würdest du es heute wieder so machen und so, dass wir, die haben ja auch alle Kinder, die wir kennen ja auch Leute in dem Alter, die haben ja auch andere Auszubildende, sich einfach da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen.
Muss man heute auch Zugeständnisse dahingehend machen, dass man vielleicht sagt, okay, du möchtest dich nicht nur an einem Platz verwirklichen, sondern vielleicht an mehreren und ich gebe dir nur einen Halbtagsjob, weil du kannst noch einen halben Tag irgendwas anderes machen?
Also wir hatten mal so eine Umfrage über die 4-Tage-Woche und da war erstaunlich, dass viele Leute sagten, ja, da mache ich dann einen Zweitjob, weil ich mit dem Geld den Luxus, den ich halt gerne, ich möchte da nicht verzichten, ich möchte noch fernreisen auf das und das, ich möchte auch nichts verzichten. Und wenn ich jetzt 4 Tage bei dir arbeite, dann habe ich die Möglichkeit, auch noch 3 Tage woanders zu arbeiten. Also das ist auch, müssen wir auch neu denken. Und das erinnert mich sehr stark immer, wie viele Amerikaner auch leben.
Die haben das von Hause aus, dieses Modell,
ja,
so mit 2-3 Jobs, ne?
Ja, genau.
Damit es nicht langweilig wird auch, ne?
Ja, um den Luxus zu finanzieren, den sie dann gern haben. Also die haben halt gern diesen ganzen Luxus und dafür arbeiten sie sehr viel und verzichten eigentlich meiner Meinung nach sehr stark auch diesen Luxus dann auch zu genießen.
Wie ist es eigentlich mit der Kommunikation, die ja so ein bisschen, also Kommunikation in Form von gesprochenem Wort, die ja so ein bisschen vernachlässigt wird in der digitalen Welt, ne? Es gibt ja junge Leute, die durchaus gut kommunizieren können. Da bin ich immer sehr begeistert, wenn ich solche Leute kennenlerne. Aber ich denke, okay, die haben das eigentlich nicht mitbekommen, weil die kommunizieren ja nur über irgendwelche Geräte. Aber sie können teilweise, wenn sie es dann gelernt haben, auch gut kommunizieren in Form von Sprache. Und das auch in einer Perfektion, wo ich denke, Mensch, wo holen die das her? Wie kommt das?
Das ist wahrscheinlich auch die positive Seite wieder von Social Media, dass ich ja die Möglichkeit habe, da aus dem Äther alle Informationen zu bedienen. Und so sehen wir das auch übrigens auch bei KI und bei allen. Die fit sind, die können diese digitale Welt nutzen, um noch fitter zu werden. Die nicht so fit sind, die können die digitale Welt viel weniger nutzen, zu kompensieren an der Stelle. Wir sehen aber Brüche in der Kommunikation zwischen den analog geprägten und digital geprägten, dass dann tatsächlich Dinge halt einfach immer anders interpretiert werden, dass jüngere Menschen tatsächlich Aussagen viel schwarz-weißer wahrnehmen, als es die Älteren machen, wo wir früher noch dachten, ja, der schwätzt ja nur, das ist ja, muss man die Hälfte abstreichen. Und dann nehmen die das aber ernster. Warum? Weil die weniger gut nachvollziehen können, warum der so agiert. Also stell mal vor, wie gesagt, für Unternehmen bieten mir an, dass ich bei denen sofort anfangen komme. Ich fange dann bei Unternehmen B an und das dann vorgesetzt habe. Der sagt, oh, seit 30 Jahren muss ich den Laden so am Laufen halten und eigentlich macht mir das keinen Spaß und Führung, ja, hätte ich das gewusst und so. Wie wirkt denn das für jemanden, der sich den Arbeitsplatz aussuchen kann? Das ist doch kein Vorbild.
Nee.
Ich denke mir, seit 30 Jahren leidet der und erzählt noch, dass er so leidet. Während der Ältere natürlich denkt, er ist jetzt hier der Held. Er hat die One-Army-Show-Rambo-Denke. Ich mache hier was und keiner sieht, wie toll ich bin und deswegen muss ich das betonen, weil ohne mich wird der Laden zusammenbrechen. Das denkt er, weil er in seiner Wertewelt sozusagen das wahrscheinlich so dann interpretiert hätte. Und der Jüngere denkt einfach, da stimmt irgendwas nicht. Was ist denn das für ein komischer Typ, der 30 Jahre was macht, was ich nie im Leben machen würde und zwar irgendwas, was ihm nicht gefällt. So, und da sieht man schon, dass es da völlig unterschiedlich gewertet wird. Und wenn man das mal genauer weiterspielt, ist ja der alte Mensch jetzt mit diesen Waffen entkräftet. Weil dieses Heldentum ja nicht mehr auf eine Kohorte trifft, die das so bewundert. Das ist so, als wenn du jetzt ein König bist und hast aber gar keine Untertanen mehr und kein Königreich mehr. Dann bist du in dem Moment entthront.
Dann hätte ich jetzt gerne noch ein Fazit zum Ende unseres Gespräches, ja.
Kauf das Buch.
Kauf das Buch, okay. Ja. Du findest ja bei diesen Forschungen immer ganz viele Sachen heraus, weißt du? Und Wenn wir sagen, die drei wichtigsten Rules dieser ganzen Studie, die in diesem Buch zusammengefasst sind, lauten.
Also konzentriert euch eher auf das, was ihr gut könnt und nicht auf die Jungen, die irgendwie anzufüttern. Konzentriert euch auf die Qualität und nehmt nur die, von denen ihr wirklich überzeugt seid. So, das jetzt an die Älteren. Die Message an die Jüngeren, das Buch ist ja für alle Generationen. Und übrigens ganz interessant, viele Junge, die das gelesen haben, sind total begeistert von dem Buch. Nur der Titel steckt die Jüngeren erstmal ab.
Natürlich.
Klammer auf, Klammer zu. Ja, genau. Also den Jüngeren würde ich sagen, versucht dennoch mal auch Unangenehmes durchzuziehen. Also ihr werdet danach richtig stolz sein und ihr werdet einfach lernen, dass man da einfach progresshaft sein kann. Das ist ganz wichtig und das holt euch auch raus aus dieser Utopie-Schleife. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite als bei mir. Weil das wird es immer sein und das muss ich einfach lernen, einfach mal auszublenden und zu sagen, ich bin hier im Jetzt in der Arbeit und da mache ich jetzt für mich das maximal Beste. Das ist ganz wichtig und diese Peripherie-Geschichte, die kommt alle mit in der Automatik. Wenn ich gut bin in etwas, dann kommt alles in der Automatik, aber nicht umgekehrt. Und ja, man muss eben ein bisschen mehr Geduld haben, als es sonst immer der Fall war. Also man hat immer das Gefühl, muss alles ganz, ganz schnell sein. Das haben wir heute alle. Die Jüngeren kennen gar keine andere Welt. Und die müssen wieder lernen, eine Zeit des Innehaltens wieder für sich zu reklamieren, was ganz wichtig ist, auch für junge Leute. Das wird ja ganz, ganz vielen Stellen verunmöglicht, weil ich auch permanent befeuert werde. Und da müssen wir wieder Räume schaffen und da müssen auch die Jüngeren selber kräftig dann dafür sorgen, auch solche Räume zu schaffen.
Hättest du den Buchtitel mit dem Wissen von heute anders gewählt oder hättest du genau diesen Titel auch ausgesucht?
Na, das Problem ist, wenn ich jetzt gesagt habe, Generation Fragezeichen oder Generation ist die Generation arbeitsunfähig, wirklich arbeitsunfähig oder was auch immer, dann wäre der Titel natürlich anders wahrgenommen worden und da wäre vielleicht, wer hat einfach anders wahrgenommen? Das ist ganz schwer für mich zu sagen. Die Idee war ja halt einfach, dass ich belege, dass sie eben nicht arbeitsunfähig sind und das, aber es wäre wahrscheinlich mit einem Fragezeichen einfacher gewesen, das zu sehen, sozusagen, schätze ich mal.
Aber du sagst ja, dass viele junge Leute, die das gelesen haben, total begeistert sind, sie es aber normalerweise nicht gelesen hätten, sie sich durch den Titel nicht angesprochen fühlen, ne?
Richtig, richtig, richtig.
Also, weil die reden ja schlecht über mich, so könnte man das ja auslegen, ne?
Ja, oder mir hat mal ein Junge gesagt, wieso so ein Buch nehmen, das mich runterzieht.
Ja.
Und das ist es ja überhaupt nicht. Und deswegen hätte ich da mit so einem Fragezeichen am Schluss, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber ich dachte mir, das ist dann zu direkt oder zu nahbar und irgendwas. Ich wollte ja gerade diesen Aha-Effekt, aber das habe ich ein Stück vielleicht unterschätzt, ja.
Siehst du? Also kann man nur sagen, lest das Buch mal, auch wenn ihr in der Generation seid, die sich jetzt gerade auf den Weg machen, um irgendwas im Leben zu reißen, das heißt auf der Suche nach einer Lehrstelle oder nach einer Ausbildung oder ähnlichem, ist es wirklich eine gute Lektüre, die euch vielleicht einstimmt auf das, was euch in der Praxis dann irgendwann erwartet.
Genau, sehr gut.
Und mit dem Wissen von heute auch, hätte man das Ganze vielleicht als Hörbuch auch anbieten sollen, weil die Leute ja heutzutage mehr hören als lesen, ne? Oder ist das, sowas erforscht ihr ja zwischendurch auch im Institut, ne?
Genau, wenn ich den ganzen Tag im Internet bin, habe ich ja das Gefühl, dass mir irgendwas verpasst ist. Gleichzeitig kann ich nichts mehr verpassen und deswegen funktioniert Podcast ganz gut, weil ich dann was nebenbei machen kann und immer noch Informationen bekomme.
Mhm.
Buch gibt's mittlerweile auch als Hörbuch. Mhm. Ist schön eingesprochen, muss ich sagen. Finde ich ganz gut. Lohnt sich auch.
Natürlich lohnt es sich. Und es lohnt sich immer auch ein Gespräch mit dir persönlich. Deshalb bist du auch regelmäßiger Gast. Ich weiß, dass wir spätestens in anderthalb Jahren hier wieder sitzen werden, wenn du die nächsten Bestseller abgeliefert hast.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es schon wieder Studien und Pläne?
Ja, sehr viele. Sehr, sehr, sehr viele. Also vor allem in dem Thema Generation Ethik, Generation Miteinander, eben Ausblick auf die Zukunft. Ganz viele, ja.
Das ist aber gut. Ich meine, wenn du weiter daran forschst, dann können wir vielleicht unsere Zukunft so gestalten, wie sie irgendwann aus unserer Sicht sein sollte, weißt du?
Genau.
Deshalb sage ich an dieser Stelle mal herzlichen Dank für das Institut für Generationenforschung. Forsch bitte weiter und vielleicht findet ihr irgendwann Dinge raus, die wir beherzigen sollten, um unsere Zukunft sehr angenehm und schön zu gestalten.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Machen wir.
Bei mir war Rüdiger Maas, Psychologe, Unternehmer und Spiegel-Bestseller-Autor. Aktuelles Werk Generation Arbeitsunfähig. Gibt's auch in den sozialen Kanälen und zwar überall bei Instagram, bei Facebook, bei Spotify, bei TikTok und alle unter Generationenversteher, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, wenn man Rüdiger Maas googelt, findet man das aber auch, oder?
Genau, das würde man auch finden, Maas, M-A-A-S.
Das Maß der Dinge ist Maß mit Doppel-A und S.
Genau.
Rüdiger, es war sehr schön, dass du da warst. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin viel Spaß beim Forschen.
Vielen Dank. Danke. Ciao.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.